22 Börse People. In summer 22. Presented by Management Factory. Ja, willkommen zur neuen Serie 22 Börse People im Summer 22. Und diese Season 1 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter Gast ist Michael Lilacher, der wohl legendärste Investmentbanker, den Österreich jemals hervorgebracht hatte. Willkommen bei mir im Studio, lieber Mike. Ich freue mich ganz besonders, wir beide kennen uns seit 35 Jahren.
Gottes Willen.
Gottes Willen, ja. Du wirst dich nicht mehr so gut erinnern können an das Kennenlernen wie ich, weil damals sind viele, viele junge Leute, die sich für das Geschäft interessierten, zu dir in die erste Group gekommen, in die erste EIT, erste Bank hat es damals noch geheißen. Und wir waren quasi in dieser Aufschwungphase vom Wiener Markt in den 80er Jahren, die Jim Rogers und auch Mike Lilacher gemeinsam irgendwie begründet haben. Aber erzähl mal, wie hat es denn ein paar Jahre vorher mit dir beim Wertpapiergeschäft überhaupt begonnen?
Na, das war auch noch für sich Zufall. Ich war in der Girozentrale in der Ausbildung. Ausbildungsreserve, alle Abteilungen.
Also Bundesheer, ne? Reserve.
Ja, das war Ausbildungsreserve, alle Fachbereiche, Kredit, Wertpapier, Auslandsgeschäft, 1,5 Jahre lang, überall 2-3 Monate. Und nachdem ich damals unbedingt Politiker werden wollte, am fadersten und am lustigsten war es in der Wertpapierabteilung. Und so bin ich dort gelandet. Politiker bin ich dann nicht geworden, aber die Wiener Börse ist losgegangen und ich war mitten an der Front zu einem Zeitpunkt, wo sich kein Mensch für Aktien interessiert hat. Girozentrale Peter Zellnick war damals der Chefanalyst. Und so ist seit 85 120% nach oben gegangen. Dann haben wir, glaube ich, 87 noch einen riesen Run gehabt. Also im 200% erlebt. Von 85 bis 90. Und da war der ATX ungefähr auf dem Niveau, wo der DAX war. Da waren wir ein paar Punkte vom DAX entfernt.
Ein virtueller ATX natürlich,
ja, weil damals haben wir den WBI noch gehabt. Wie es dann 92 den DAX gegeben hat und den klassischen ATX, den neuen ATX, da war der DAX und der ATX so 10 Punkte entfernt, jetzt sind es 10.000. Genau. Aber damals waren wir halt, da ist halt richtig losgegangen, war große Stimmung, viel Interesse und es war alles neu. Nicht zu vergessen, es gab noch kein Internet im klassischen Sinn, es gab noch keine Handys, ja, also da war nur relativ viel über die klassischen Kommunikationskanäle, Besuche, Telefonate, Fax, es hat alles gestunken nach Fax. Ja, ja. Wenn du die Kunden informiert hast, alle gleichzeitig, alle Sparkassen und so. Da war es noch wirklich gute Stimmung, da hat es noch gegeben Prozentnotiz, ja, keine Stückaktien, also
repartiert
Ware, genau. Grausam. Heute, das sind halt Diplomprüfungsfragen im Wirtschaftsrecht. Was heißt RG, was heißt RW? Wissen ganz wenigsten. Ja. Aber natürlich waren das gute Anfänger, vor allem es ist endlich einmal Geld verdient worden. Das heißt, das haben alle Marktteilnehmer, auch die Banken, die Makler, die es damals noch gegeben hat, gesehen, man kann an der Börse Geld verdienen, echtes Geld.
Und ich kann mich erinnern, damals, ja, es gab kein Internet und wir haben immer diese Morning-Meetings gehabt, die waren ja relativ heilig. Ne? Da habt ihr euch da aufgestellt und habt irgendwelche leicht veränderten, adaptierten Ideen, die in der Nacht vielleicht reingerauscht sind aus Tokio-Handel, war damals noch wichtiger als heute, oder natürlich der New Yorker-Einfluss oder UK, seit der Tag standen und dann haben sie alle in ein Heftel was aufgeschrieben und haben die Kunden angerufen.
Ne? Ja, das war eine der wichtigsten Dinge, war übrigens oft mit Widerständen begleitet, einfach 8:30 Uhr Morning-Meeting. Und dort hat es Leute gegeben, die haben gesagt, nein, ich komme aber erst um 9 in die Bank, weil ich habe ein Kind in die Schule zu führen. Also das war nicht immer einfach, aber es konnten alle aus den Filialen kommen und alle Mitarbeiter waren natürlich da. Und da haben halt 50, 60 Leute eine Befehlsausgabe bekommen. Was ist heute zu kaufen? Was ist interessant? Wo gibt es Neuigkeiten? Welche neuen Analysen haben wir gemacht? Und da ist natürlich eine Bewegung in die Börse gekommen, Umsätze, die Filialen haben telefoniert, die Sparkassen wurden angerufen. Das war halt richtig Bewegung, Marketing.
Du sagst, die Sparkassen rufen an und dein Handy läutet, herrlich. Also das ist irgendwie die Anziehung, die du immer noch hast, ne? Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, damals, ich habe ja auch in einer Filiale gearbeitet und war ja nur auf Job Rotation bei dem Team. Das war ja damals ein Wahnsinn, wenn man überhaupt irgendjemand erreichen konnte zu einer Aktie. Wie gesagt, es gab kein Internet, es gab keine Informationen, es gab auch keine Fachzeitschriften in dem Sinne.
Ja, das stimmt so.
Börsenkurier wird jetzt 100, den hat es immer gegeben und der hat das immer gut gemacht, auch damals. Aber so im Tagesgeschäft, ja, da waren wir die Kings, wenn wir dich anrufen durften oder einen deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja.
Es war natürlich eine ganz andere Informationskette. Meine Mitarbeiter haben die Sparkassen und die Filialen angerufen. Ja. Die haben die Kunden angerufen.
Ja.
Das war echte Sales-Aktivität. Und da wurde eben auch am Abend bei den vielen Vorträgen, da wurde extrem viel kommuniziert auf dem klassischen Weg, der heute gestorben ist. Ich weiß nicht, ob es die Investmentclubs alle noch gibt.
Nein, aber die dürfen nicht mehr.
Ja, ja, also es ist alles sehr kompliziert geworden. Ich habe fast jeden Abend einen Vortrag gehalten, irgendein Investmentclub oder irgendein Anlagetag oder sonst was bei den Sparkassen oder bei den ersten Filialen. Ja, das war noch eine klassische Kommunikation, die heute natürlich, ja, die ist outdated, die gibt es eigentlich nicht mehr. Heute läuft alles über das Internet, über WhatsApp, über SMS, alles gut übrigens. Das gefällt mir alles sehr gut, nur der klassische Sales-Prozess ist auch gestorben. Auslandsverkauf.
Ja.
Damals habt ihr die Kunden angerufen, heute nahezu unmöglich. Da muss man registriert sein, da wird alles abgehorcht, da wird man, muss man sich qualifizieren und so ist alles ziemlich mühsam geworden.
Du warst ja einer der Ersten, der auch UK-Kontakte, glaube ich, London nach Wien gebracht hat. So quasi, heute sind wir sehr stolz auf viele internationale Marktteilnehmer, aber ich glaube, du warst einer der Ersten, der sich aktiv um die Big Guys, wie man sagt, aus London bemüht hat, oder?
Nein, jeder österreichische Feiertag wurde verwendet, in England Kunden zu akquirieren. Mhm. Damals konnte man anrufen und hingehen. Und ist auch heute auch schwieriger geworden. Und natürlich haben wir einen Haufen internationaler Kunden gehabt. Also ich habe gemacht Großbritannien, ich habe einen Kollegen gehabt für Deutschland, eine Kollegin für Frankreich, die Französisch konnte, besser als ich. Eine Kollegin für Italien. Ja. Also wir haben also die ganzen italienischen, englischen, deutschen, Schweizer Kunden und so haben wir alle ziemlich gut betreut. Und wir haben natürlich fast der größte Teil des Geschäfts war immer Ausland.
Ich kann mich dann an Tage erinnern, da haben so viele Kunden angerufen und ich war da gerade einer der Jungen dabei, da haben wir Tickets, hat das damals geheißen, glaube ich, ne? Wenn einer was geordert hat, haben wir mitgeschrieben und Tickets ausgefüllt, da haben die Mitarbeiter nicht gereicht und da hat damals sogar die Putzkraft mitgeholfen.
Das kann schon sein.
Das war schon ein Erlebnis, das eine der schönsten Geschichten.
Es ist natürlich, es war damals natürlich auch die Abwicklung viel traditioneller, als das heute ist. Nicht? Man hat nur Zetteln ausgefüllt und Datum und Uhrzeit und hat so Dinge, weil nichts digitalisiert war. Aber es hat halt wesentlich mehr Umsätze gegeben damals als heute.
Ja.
Also inflationsbereinigt natürlich. Ne?
Und auch nicht inflationsbereinigt, wenn man sich dann anschaut, die Nullerjahre, ja, da haben wir das doppelte, dreifache vom heutigen Handelsvolumen gehabt, bevor dann dieses Breaking 2007 gekommen ist. Aber bleiben wir noch kurz bei der Zeit in den 80er Jahren. Welche Werte in deiner Erinnerung, also welche Aktien waren die allergeilsten damals? Mit welchem hast du das beste Gefühl dafür gehabt? Also ich denke da an
das viele. Das ist ganz einfach. Montana.
Kahane.
Ich sage immer von 0 auf 10.000. Ja? Ja. Jungbunzlauer
war Börsengang.
Ja, war gigantisch. Dann haben wir gehabt.
Die Montana war auf 100.000, glaube ich, oder?
Montana ist, glaube ich, mit 67.000 damals aus dem Markt gegangen, war aber zeitweise auf 100.000. Ich glaube, der erste Kurs, wo ich gesehen habe, war 500.
Ja.
Das war nur Umstellung, Prozentnotiz, dann auf Stücknotiz und so. Das war die beste, das kann ich mir sehr gut erinnern. Habe ich auch, glaube ich, gehabt. Ganz sicher sogar. Dann waren noch die ganzen Geschichten, Feitscher, die übernommen worden sind. Die Lenzing war zeitweise sehr gefragt als Weltmarktführer.
Bundesländer-Base, oder?
Ja, Bundesländer, um Gottes Willen, ja. Kann man sehr gut erinnern. Dann waren natürlich die Bankaktien, bitte nicht zu unterschätzen, Kreditanstalt, Länderbank und so, die gibt es ja heute in der Form nicht mehr. Die waren schon sehr spannend, weil die natürlich den ganzen Markt reflektiert haben. CA und Länderbank haben damals auch einen Haufen Industriebeteiligung gehabt, die ja dann langsam abverkauft wurden. Also das war schon ein sehr, sehr interessanter Prozess. Oder ich glaube, in den ersten Allgemeinen, ich glaube, gibt es heute auch nicht mehr am Kurszettel.
Nein.
Da ist man dann draufgekommen, dass der Kurs war, glaube ich, 1.000 und der Asset Value war schon 10.000. Ja, dass das ein bisschen unterbewertet war. Oder Universale, ja, Kurswert damals 1.000, Liegenschaftswert war damals schon 5.000. Ja, also solche Dinge haben wir natürlich entdeckt durch die Analyse und da sind natürlich dann tolle Kurssprünge entstanden.
Du hast ja, glaube ich, mit ein paar Wegbegleitern immer diese kleinen Bücheln zu Weihnachten rausgegeben. Mit dem
Erich Bitter, glaube ich, der Gerlich, Franz Kügel. Der Michi Brehm, der Geschichte Franz. Ja. Nein, wir haben immer diese
Börse die aktuell. So geil, ja, die waren.
Und das Wörterbuch dazu. Also, wir haben schon publiziert und ich habe ja viel Zeitungen damals geschrieben. Damals hat es nicht so viel gegeben. Krone habe ich geschrieben, Presse, die Börsenkommentare und solche Sachen. Ne? War damals fürchterlich lästig neben der Arbeit, wir nehmen Handel und so, aber hat natürlich auch Informationen in die Breite hinausgebracht, welche Aktien gibt es, was steigt, was ist interessant, wo kommen Nachrichten. Damals hat es Gewinn gegeben, die sehr viel gemacht haben.
Der Top-Gewinn war, glaube ich,
ganz, ziemlich ganz spannend. Hot, ja. Da wurde schon in der Druckerei geschaut, was drinsteht.
Ja. Ich kann mich erinnern, ich habe in der Filiale den Job gehabt, die Kursliste rauszuhängen in die Windschutzscheiben.
Ja, das sind die Leute,
nicht Windschutzscheibe, sondern
in die Auslage.
In die Auslage,
danke. Ja. Nein, die Leute sind bei den Banken
so scharf drauf, dass sie
schauen, wo die Kurse stehen. Ne?
Ja, ist eine Schlange gewesen manchmal, wie manche Optis stehen oder so.
Was heute auch keiner mehr glaubt, die zweite wichtige Kursquelle war der Teletext, der ORF-Teletext. Ja. Weil Internet gab es keins.
Ja.
Und die Leute haben auch in der Bank angerufen, wie steht meine Aktie? Das war fürchterlich enervierend. Der hat jeden Tag um 15 Uhr angerufen. Sag, wie steht denn die Leikam? Ja, wie steht denn, ich meine so Firmengeschichten, Leikam-Übernahme, Lackkirchen-Übernahme, die sind ja alle heute weg, aber es waren ja ganz tolle Geschichten, weil es ja tolle Kurssprünge gegeben hat. Also man musste die Vergangenheit immer so sehen, dass die Kommunikation eine völlig andere war. Heute ist natürlich alles easy peasy und gleichzeitig viel komplizierter, weil überreguliert. Alles lässt sich leicht nachvollziehen.
Ja, glaubst du, dass diese extremen Kursgewinne, 100% in 3 Handelsjahren, dadurch begünstigt waren, dass die Kommunikation noch nicht so gut funktioniert hat?
Nein, das waren meines Erachtens Nachholeffekte. Ja. Die Aktien waren einfach zu billig.
Also 85 sicher.
Wir haben gehabt Doppelbesteuerung, die abgeschafft worden ist. Wir haben dann die Steuerbegünstigung für frische Aktien, neue Aktien bekommen. Plötzlich war Fokus da und ich kann mir erinnern, das größte Problem war noch für die bestehenden Aktionäre die Vermögenssteuer, die ist dann auch abgeschafft worden. Aber es hat damals wirklich Leute gegeben, die sich in der Bank beim Vorstand beschwert haben, dass ich den Kurs so hoch treibe und jetzt ist die Dividende kleiner als die Vermögenssteuer. Okay. War zum Beispiel der Fall bei der Brau AG. Ja. Ja, die ist dann auch abgeschafft worden, aber es war eine Aufbruchsstimmung und plötzlich waren Aktien einfach gefragt. Steuerlich ist verbessert worden. Die Kurse sind gestiegen, man hat da Geld verdient und damit war das Interesse da.
Dann gehen wir doch mal kurz zur ersten Ableitung, Aktien, Optionsscheine, Derivate. Du warst ja auch ein großer Erfinder von Optionsscheinen.
Shorties,
genau. Ja, erzähl mal kurz, was die können haben.
Naja, wir haben kurze Optionsscheine gebraucht, weil diese ganzen langen Optionsscheine mit den ganzen, die Laufzeiten, ich habe die Stillhalter nicht lange bekommen. Ja. Du brauchst für jeden Optionsschein, für jede Option einen Stillhalter. Und so haben wir uns Stillhalter besorgt, die halt 6 Monate, 9 Monate, 3 Monate gemacht haben. Wir haben die
Das waren Optionen institutionelle,
die das waren größtenteils institutionelle, waren Versicherungen. Haben, waren Versicherungen. Ja. Zum Beispiel habe ich gesagt, jetzt habe ich schon so lange meine Universale,
ich verkaufe es halt.
Und wenn es weg ist, ist es weg. Ja. Und sonst war den großen Block normal verkaufen, war relativ schwer gewesen. Haben wir relativ viel gemacht. Ist heute leider der Optionenmarkt in Österreich unbedeutend. Ist sehr, sehr bedauerlich, weil das einfach ein zusätzliches Spekulationselement ist, der auch die unterlegten Aktien unterstützt. Das heißt, wenn bei der Option was los ist, tut sie normalerweise
dann bei über Papier. Die Börse dann gehen, ist ganz klar. Ja. Und die Shorties, da kann ich mich erinnern an eine Phase, da hast du gehabt Calls und Puts auf den WBI, glaube ich, weil den ATX hat es ja nicht gegeben. Und die sind gleichzeitig gestiegen, auch wenn der Markt gestiegen oder gefallen ist. Also
Irrationalitäten hat es immer gegeben. Ja. Aber das war nicht schlecht, weil nach den Shorts ist erst der Optionenmarkt gekommen. Das heißt, ich sage einmal so, wie die Leute gesehen haben, auch die Verantwortlichen an der Börse, dass diese kurzen Optionsscheine gut laufen, hat man sich halt auch zur Optionsbörse hinbewegt. Das heißt, es gibt schon immer Ursache-Wirkung. Aber das war jetzt eine Aufbruchszeit, nicht? Heute ist alles digitalisiert, übertechnisiert, überreguliert. Ich sage immer heute, wenn mir einer fragt, was ist der Unterschied zu gestern, sage ich immer, alles, was damals Spaß gemacht hat, ist heute verboten.
Das ist ein guter Satz. Aber ich möchte noch einen Optionsschein bringen. Du hast erst die Leikam-Aktie erwähnt. Ja. Und da gab es einen Optionsschein auf einen Optionsschein. Also die erste.
Das war aber sicher nicht von uns. Das war, glaube ich, von einer Tochter der Post AG. Die ist dann zugesperrt worden. Ja, es hat dann diese Hyper-Shorties gegeben, genau, oder Hyper-Optis, wie sie es getauft
haben. Also so wirklich ein Call auf einen Call.
Ja, ein Call auf einen Call, ja, aber auch da muss man wieder sagen, gute Zeit, weil einfach jeder hat versucht, den Kunden was zu bieten. Es war inventiv, also erfinderisch. Das ist heute auch natürlich irgendwo, heute gibt es zwar 100.000 Produkte, die kein Mensch mehr versteht, aber Produkte, die keiner versteht, kauft er normalerweise auch nicht.
Jetzt war ja ich damals bei der ersten und noch nicht journalistisch interessiert mit Bewerb und so, sondern echt in der Bubble drin. Ja. Ja. Wer waren denn damals eigentlich die großen Player im österreichischen Markt, außer euch,
uns? Also nur, es hat nur gegeben die CA noch.
Die CA.
Das Problem war, die Kreditanstalt war damals so die klassische österreichische Bankverbindung und wir haben die Aktien nach England verkauft.
Ja.
Und der Engländer, wenn er es dann verkauft hat, hat nicht mehr die Bank angerufen, wo er es gekauft hat, sondern hat es dem Settlement gegeben. Und die haben die Verkäufe dann bei der CA gemacht, weil das die etablierte Abwicklungsstelle war. Also das war immer unser Thema. Wir haben immer ein bisschen für die CA mitgearbeitet, weil die als Abwicklungsstelle, also ganz normale Settlement-Stelle, eindeutig dominant war.
Eine spannende Zeit. Und das waren quasi die 80er, die wilden und erfolgreichen 80er. Blicken wir doch kurz mal auf die 90er. Was sind da deine großen Erinnerungen an die 90er?
Naja, da habe ich vorher meinen Haufen Bröseln gehabt. Aber im Wesentlichen ist dann die Technisierung der Börse weitergeschritten. Es wurde alles, der Werber behandelt, das Xetra ist gekommen, all diese Dinge. Das war natürlich schon ein ganz notwendiger Schritt zur Öffnung.
Ja.
Allerdings sind immer weniger Marktteilnehmer drin gewesen. Die kleinen Makler sind verschwunden, die kleinen Investmentbanken. Es ist immer die letzten 30 Jahre immer nur Konzentration. Immer weniger Marktteilnehmer, auch immer weniger institutionelle Kunden, sodass einfach eine natürliche Schrumpfung des Wertpapiergeschäftes auf institutioneller Seite gegeben war. Mhm. Das heißt, ich schätze mal, wir haben damals 15 Versicherungen bedient. Wenn es heute nur 4 oder 5 sind, ist viel.
Ja.
Selber entscheiden. Ja? Ähnliches bei den Fondsgesellschaften. Ist sehr viel Konzentration gekommen.
Ja, ich kann mich erinnern, die 90er als Jahrzehnt, wo der neue ATX ist 91 gekommen, eigentlich ein Jahrzehnt lang nicht vom Fleck gekommen ist.
Ja,
mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Es hat ein paar spannende Börsegänge vielleicht noch gegeben. Es waren die Böhler-Geschichten und so weiter. Ja, ja. Aber das war es auch schon in einem ganzen Jahrzehnt fast.
Ja, dann im nächsten Jahrtausend sind die Immobilienaktien in den Mittelpunkt gekommen. Da genau. War die Immobilienhaus, die ja die Wiener Börse lange, lange getragen hat, auch die Übernahmen. Sind das jetzt auch im Wesentlichen vorbei? Also das
glaube ich auch, ja. Gerade mit gelaufen. Den aktuellen Entwicklungen.
Ja, ja. Das meiste ist gelaufen. Ne? Und naja, jetzt fällt uns natürlich in Wien das neue Material, die neuen Firmen, die an die Börse gehen.
Ja.
Und ich sehe also nicht, dass sich das jetzt rasend schnell verbessern wird.
Ich meine, wir haben jetzt mit der Addiko Bank den letzten Börsegang mit Aktienausgabe, also IPO.
Ja.
Das ist mehr als 1000 Tage her, mehr als 3 Jahre jetzt her circa. Die haben jetzt in Kürze den Geburtstag, den 3. Ja. Und ja, wie siehst du die ganzen neuen Märkte, die es da jetzt gibt, ein Direct Market oder ein Direct Market Plus?
Das sind alles sehr gescheite Dinge, die die Börse gemacht hat. Es liegt nicht an der Wiener Börse, am Management. Die machen das sehr smart.
Glaube ich auch, ja.
Wir brauchen mehr Marktteilnehmer, mehr Investmentbanken. Ich kann mir vorstellen, dass wenn bei der KEST was passiert im Aktienbereich, dass das auch wieder die Stimmung verbessern kann. Das wird nur politisch nicht so leicht sein. Aber im Grunde genommen fehlt uns das Umfeld.
Ja.
Die institutionellen Anleger, die Makler, die Broker, die Investmentbanken. Und es ist keine österreichische Großbank aus gutem Grund bereit, viel zu investieren, weil es ist eh kein Geschäft.
Ja. Ich habe heute, also ich muss dazu sagen, wenn das jemand später hört, wir sprechen das jetzt im Ende Juni 2022. Und da hat der Finanzminister Magnus Brunner gerade gesagt, also das Konzept für die KEST-Veränderung, Verbesserung liegt am Tisch, aber die Grünen äußern sich nicht dazu, die SPÖ ist dagegen und auch die NEOS und die FPÖ haben sich noch nicht geäußert, was mich zumindest bei den NEOS mal wundert, dass da so überhaupt nichts weitergeht. Es ist klar, die Gemengelage an Steueraufgaben und an Finanzministeraufgaben ist diffus. Mhm. Es gibt viele Dinge zu tun, aber dass da so gar nichts weitergeht in diesem wichtigen Bereich.
Ich glaube, Christian, wir müssen da vorsichtig sein. Das politische Gemenge ist momentan so komisch. Ich höre die ganze Zeit, es wird also Rot-Grün-Neos geben. Wie sollen die Neos bei den Steuererhöhungsplänen der SPÖ mitmachen? Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, wie kann so eine Regierung auch nur angedacht werden? Also das ist alles sehr nebulos. Aber natürlich hohe Inflation, noch immer Pandemie-Thema. da ist die Käst halt nicht wirklich ein großer Brüller. Da verstehe ich so auch die Opposition, dass die sagen, der Plan des Finanzministers, das ist momentan nicht prioritär. Aber es braucht Impulse für den Kapitalmarkt, weil unsere Unternehmen eigenkapitalsmäßig zur ausländischen Konkurrenz einfach benachteiligt sind.
Ja, und wenn es jetzt nicht die Käst ist, was könntest du dir noch für Impulse vorstellen?
Steuerbegünstigungen bei Aktien. Es hat immer funktioniert, wer österreichische Aktien kauft, ist ein bisschen mit EU-Thema jetzt natürlich, aber so ein Modell wie die Engländer haben mit der Steuerbegünstigung für die Vorsorge und so, mit Wertpapieren, da lässt sich schon was zusammenbasteln, das würde den Markt extrem beleben. Ja. Weil dann einfach 200.000, 300.000 Österreicher sowieso und dann halt 1 Million dazu sich mit Aktien beschäftigen, weil es ein Pensions-, ein Anlagethema, ein Vorsorgethema ist.
Jetzt habe ich ja im Vorjahr, ich glaube, wir haben im Vorgespräch, sind wir einer Meinung eigentlich, ich habe stark kritisiert dieses Fear of Missing Out-Denken von vielen Anbietern, so quasi, dass jeder, der keine Aktien besitzt, der Trottel ist und egal bei welchen Kursen man wird quasi reingedrängt in Aktien oder Kryptos
so
oder so.
Ja. Das ist eine ganz schwere Fehlentwicklung. Ja. Das Wichtigste ist ja beim Aktienanlegen, dass man sie auskennt.
Ja.
Ich meine, es hilft nichts, wenn einer irgendwelche Aktien kauft, weil das irgendwo empfohlen wird. Er muss eine Basiskenntnis haben. Das heißt, wenn einer nicht in der Lage ist zu wissen, was er tut, fachlich, sich nicht damit genug beschäftigt hat, sollte das sein lassen.
Ja.
Ich sage immer, die Leute sollen Bitcoin kaufen, das ist einfach. Das ist eine Kunstwährung. Da ist alles möglich. Heute 4.000, morgen 70.000. Für das brauche ich keine Ausbildung. Aber wenn ich Aktien handle, dann muss ich schauen, wie kann ich absetzen, wann muss ich verkaufen, was passiert dann am Freitag, was passiert dann am Montag. Ich weiß immer, Freitag steigen die Kurse, wenn Short-Covering ist. Ich muss wissen, wenn die Dividendentermine sind, dass sich da was ändert, dass es andere Umsätze gibt. Also ich muss ein bisschen mehr drinnen sein, auch als Privatanleger.
Jetzt werde ich ja in einer meiner nächsten Folgen in dieser Serie deine geschätzte Tochter, die Larissa, die Investorella, die das Podcast noch sehr genial für sich umsetzt, zu Gast haben. Die steht, wie ich glaube, gehört zu haben, schon mehrmals auf ETF-Sparpläne. Was sagst du da dazu?
Ja, das ist sicher, erstens ist gescheit, zweitens, was sie sagt, ist gescheit, sonst wäre sie ja nicht meine Tochter.
Ja.
Drittens.
Und nicht erfolgreich.
Das Thema, das sie hat, dass die Frauen sich um ihre Pension kümmern müssen, ist einfach ein typisches soziales Defizitthema unserer Zeit. Die Frauen werden benachteiligt. Alles rundherum spricht für ein erhöhtes politisches Interesse und auch materielles Interesse, dass in dem Bereich Fortschritte erzielt werden.
Ja, sie hat sehr stark begonnen. Ich habe alle Folgen gehört von Investorella. Sie hat sehr stark mit dem Frauenthema begonnen, ist aber mittlerweile, glaube ich, so groß und auch so diversifiziert bei den Hörerinnen und Hörern, wie ich vermute, ich werde sie das auch fragen, dass sie eher gar nicht mehr so aus der Frauensicht spricht, sondern als richtiger Leader in der Investmentinformation eigentlich genderfrei berichtet.
Ja, es ist sehr, sehr, ich glaube, man muss sich wenn man heute 30, 40 ist, ja, vielleicht nicht unbedingt mit 20, aber sobald man ein bisschen im Berufsleben drinnen ist, man muss sich mit dem Thema Vorsorge einfach beschäftigen. Das hilft nichts. Ich muss die Produkte kennen und ich muss wissen, was die einzelnen Dinge können oder nicht können.
Ja.
Ich bin ja der Meinung, nur kaufen, ohne dass man verkauft, also sprich ohne einen Trading-Überblick zu haben, wird es auch schwer werden. Es heißt zwar, on the long run, we're all rich, aber es gibt halt einen zweiten Satz, der heißt, on the long run, we're all dead. Und ich glaube schon, wenn man heute einen tollen Kursrun hat, dann muss man mal verkaufen. Ja, zum Beispiel, wenn ich sicher, es gibt einen Krieg. Und dann wieder neu einsteigen. Also es bedarf auch einer gewissen mehr Information, mehr Bildung und Marktkenntnis. Und also wenn es um dein Geld geht, sollte dir das die Zeit wert sein.
In den vergangenen Jahren hat man halt immer gesehen, dass jeder Tipp, den man sofort kaufen konnte, das ist immer wieder gleich gestiegen. Jetzt insgesamt gibt es halt natürlich viele Einflussfaktoren, die kriegerische Auseinandersetzung, wie du gesagt hast, dann natürlich die Inflation. Jetzt bin ich neugierig, was machst du? Viel, wenig? Du hast sicher mal viel mehr gemacht als jetzt direkt am Markt.
Also aktuell heißt es zuschauen.
Zuschauen?
Ja.
Aus deinem Lebensentwurf oder aus der Markteinschätzung?
Nein, Markteinschätzung. Ich gehe davon aus, dass es deutliche Rückgänge noch an den Börsen gibt, weil die Zinsen deutlich steigen werden.
Ja.
Also alle diese Leute, die ihm erzählt haben, die Staaten können sich keine steigenden Zinsen leisten, die werden das gleich wieder vergessen haben, dass das jemals gesagt haben. Wir werden halt 3% Basiszinssatz zu Weihnachten in Europa haben. wir werden die Inflation wieder runterbekommen. Also es gibt jetzt ein Instrumentarium, wir kennen das ja, ist ja nicht zum ersten Mal. Aber das ändert natürlich die Bewertung aller Assets. Aktien, Anleihen sowieso. Die Leute werden wieder mehr Anleihen kaufen. Das war jetzt ein totes Produkt. Die werden wieder wesentlich mehr kaufen. Und es wird Veränderungen im Immobilienmarkt geben. Die Baukosten steigen, die Zinsen für die Kredite steigen. Also da wird sich nicht unbedingt schlecht für den Konsumenten. Also wollen wir schon sagen. Ne? Nur da gibt es einfach Veränderungen in der Bewertung von Assets. Und wenn ich sowas so eine Phase habe, dann schaue ich lieber mal zu, als dass ich überaktiv bin.
Ich auch. Also mein Cash-Anteil ist so groß wie noch nie seit 30 Jahren. Die Pandemie, die konntest nicht wirklich mehr verkaufen, sage ich mal, das ist so schnell gegangen.
Ja.
Jetzt hat man Zeit gehabt. Also es gab jetzt Signale, in diesem Winter 21, 22, noch lange bevor der Herr Putin dann tatsächlich Sache gemacht hat, konnte man das schon irgendwie antizipieren, dass es da irgendwie eher geschissener wird.
Ja. Es ist einfach so, dass die Lieferkette in Verbindung mit den ganzen politischen Transaktionen hinsichtlich Anti-Russland, der Konsument zahlt das in Form von 10-15% Inflation auf 2 Jahre verteilt. Ja. Ungefähr dort werden wir landen. Es ist leider so, dass die Produzenten nicht wirklich viel davon haben. Es haben auch die Bauern relativ wenig davon, dass die Lebensmittelpreise steigen. Aber es ist einfach jetzt eine Entwicklung, wo jeder draufhauen kann bei den Preisen. Die Zwischenhändler machen mehr. Wir wissen auch, dass die ganzen Energieversorger sehr gut verdienen. Nein, nicht einer. Und das wird sie wieder beruhigen und ausgleichen.
Und wenn ich dich jetzt frage, als Österreich-Aktienbeobachter, das glaube ich da, dass du das jeden Tag noch anschaust. Ich glaube da nicht, dass du es nicht anschaust. Wir haben es auch nicht vorbesprochen. Gibt es vielleicht ein paar Werte, die dich jetzt trotzdem am aktuellen Niveau interessieren würden, so aus dem Bauch raus?
Naja, ich tue mir schwer zu glauben, dass ich mit den Stromversorgern ein Geld verlieren kann.
Ja, aber also, sie sind natürlich der Verbund, trotz Nehammer, knapp unter 100.
Ja, also als EVN, ich bin halt als Niederösterreicher immer EVN-Schauer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit den Aktien EVN, Verbund und so, dass man da Geld verlieren kann. Das tut mir relativ schwer. Ich wäre vorsichtiger bei der ÖMV, obwohl die jetzt dann von der Exploration sehr weit weg sind. Ich gehe davon aus, dass der Ölpreis sich dramatisch absenken wird. Ich sage einmal $50-60 werden wir wieder sehen. Das verändert dann natürlich auch die ganzen Strompreise wieder und Energiepreise. Aber auch in einem normalen Umfeld würde ich die Energieversorger kaufen, weil das Stromthema so stark ist in den nächsten 10 Jahren, dass denen kaum was passieren kann. Mhm. Und sie zahlen Dividenden.
Und für Anleihen ist noch ein bisschen zu früh, nehme ich
an. Also zu früh, aber wenn die Anleihen einmal 3-3,5% sind, ich sage mal nur noch knapp unter der Inflation liegen, vor allem die Staatsanleihen natürlich, dann wird es schon spannend. Ja. Weil ich davon ausgehen muss, dass dann irgendwann einmal die Inflation sich beruhigt, dann kriege ich wieder Realzinsen. Also das könnte eine interessante Geschichte sein. Also Staatsanleihen, sage ich, ab 3,5-4% in Österreich, würde ich mir dann schon anschauen.
Ja, momentan sind wir bei 2 circa, glaube ich noch.
Ja.
Du berätst ja Unternehmen, wie ich weiß, auch insgesamt, also Richtung Treasury, Kredite, Finanzierung und so weiter. Denkst du, dass die österreichischen Unternehmen jetzt in der Niedrigzinsphase, die ja ewig lang gedauert hat, einen guten Job gemacht haben
in Treasury? Absolut. Die schwimmen im Geld.
Haben es gut gemacht, oder?
Alle, die Bonität so hatten, schwimmen im Geld, denen sind die Zinsanstiege jetzt. Also, ich sage einmal so, ich mache mir um die großen österreichischen Firmen keine Sorgen. Ja, Russland-Geschäft tut weh.
Da ruft ein CEO an und bedankt sich. Bedankt sich.
Ja, genau. Nein, ich glaube, Russland-Geschäft hin, Russland-Geschäft her, denen geht's gut. Also ich bin nicht nervös über die produzierende Industrie. Ganz ehrlich, die Lieferkette mit den Problemen, die wir das ewige Anti-China-Programm bekommen haben, die muss sich erst auflösen. Das ist eher ein Problem. Nur der Herr Biden hat jetzt schon gesagt, er wird die Zölle gegen die Chinesen auflassen, damit die Kinder sich in Amerika das Spielzeug leisten können zu Weihnachten. Also wenn da eine Beruhigung reinkommt in die amerikanisch-chinesischen Handelsgepflogenheiten nach dem Trump, glaube ich schon, dass auch die Lieferketten relativ schnell sich auflösen werden, positiv.
Also was ich so raushöre als Anlageempfehlung, wir sind jetzt nicht hier da, um ein Fazit für everybody zu machen, aber ein bisschen Cash auf der Seitenlinie zu halten, ist kein Fehler.
Viel Cash ist gesund.
Auch wenn die Leute hypernervös sind, wenn sie viel Cash haben, immer das irgendwas versäumen in die eine oder andere Richtung. Ich bin deiner Meinung, nur sagt es eigentlich keiner so richtig.
Nein, das Problem ist für alle Anleger, nicht nur für uns, zwei alte Hasen, nichts tun ist wie eine Strafe im Kapitalmarkt. Ja. Nur, das musst du lernen. Es gibt Zeiten, da schaut man einfach zu. Das Short-Gehen klingt so krass, ja? Ja. Ist aber technisch oft sehr kompliziert. Ja. Ich meine, ich sage jetzt an jeden, wer es technisch kann, so in Ölpreis Short gehen, warum wir bei 120 Dollar glauben soll, dass das weiter steigt, wenn alle mehr produzieren und wir weniger verbrauchen, weil wir einfach eine schwächere Wirtschaft haben als geplant. Also da wird es sicher einen Krocher geben. Ja? Oder wenn die Chinesen jetzt das Öl alles billig kaufen aus Russland, wie lange werden wir das teure kaufen, ja? Um wettbewerbsverzerrende Preise zu bekommen? Also da glaube ich, dass was passieren wird. Aber im Grunde genommen ist jetzt eine Zeit zum Zuschauen.
Und das können wir beide natürlich sagen, weil wir in der Wertschöpfungskette nichts verdienen auch. Ne?
Ja, nein, der Anleger muss eines lernen. Es gibt Zeiten, da kann man viel, viel Geld verdienen. Ja. Und es gibt Zeiten, da muss man einfach die Füße stillhalten und nichts machen. Und jetzt ist ehrlich gesagt so eine Zeit, wo ich sage, also nehmen wir zum Beispiel den Sommer. Warum soll ich mich da jetzt stressen und jeden Tag im Urlaub meine Kurse kontrollieren? Da habe ich einfach keine Positionen. Und dann schaue ich, was im Herbst ist. Sommerloch kommt sowieso, das wissen wir eh schon, dass das meistens, das falle ich nicht immer, aber meistens, also man kann jetzt ruhig einmal weniger machen.
Ja. Und was glaubst du, sollte aus irgendeinem Lucky Punch höherer Gewalt dieser Krieg zu Ende gehen? Was glaubst du, machen die Märkte dann?
Dann brauchen wir 2 Jahre zum Aufräumen. Ja. Wenn der Krieg zu Ende ist, muss man meines Erachtens Bohr und Straber kaufen.
Glaubt einer, dass der Krieg nicht zu Ende geht?
Nein, ich gehe davon aus, naja, also die Bauaktien werden unglaublich profitieren, weil der Wiederaufbau in der Ukraine, das muss jetzt nicht sein, dass die Bauern, die Straubach das machen, nur das zieht so viel Baukraft zusammen, dass alle in allen anderen Ländern einfach bessere Preise sind und man besser verdienen wird. Der Wiederaufbau in der Ukraine wird gigantisch, nicht? Und das werden also, die europäischen Baufirmen werden dort überall in irgendeiner Form involviert sein, natürlich mit den lokalen Partnern. Also, wenn der Krieg aus ist, kann man mit den Bauaktien nichts falsch machen.
Denke ich auch so, ja. Lieber Mike, dann abschließend noch, privat, wenn es erlaubt ist, du schaust hervorragend aus, du wirkst sehr relaxed. Ja. Wie geht's da, was machst du?
63.
63.
Ja, also das Alter ist natürlich da, das Gewicht ist noch immer zu groß.
Aber Volatilität, sonst, ne?
Ja, aber ich hab, ja. Unfortunate. Also das Gewicht geht auch bei mir mit den Börsen runter, aber sonst bin ich eigentlich ziemlich gesund. Blutzucker ist zu hoch, aber das ist im Alter ganz normal. Aber ich genieße vor allem das Leben und ich habe sehr viel Arbeit.
Das klingt doch super.
Eben.
Lieber Mike, dann sage ich, Danke, dass du da bei mir im Studio warst. Es war ein Volksfest, ein Highlight und überhaupt und auch schöne Erinnerungen dabei. Und ich mag mich an dieser Stelle von den Hörerinnen und Hörern verabschieden und sage
also in der nächsten Folge. Besten Dank und an alle Hörerinnen und Hörer. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Baba.